Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie heute herzlich willkommen zu einem weiteren Vortragsabend des Suvorov-Instituts. Diesmal in Zusammenarbeit mit unseren Freunden aus Italien, genauer gesagt aus Bologna, von der Gruppe Fuori Perimetro. Heute zu Gast ist der... What is your exact position at Fuori Perimetro?
Our group was founded after the experience of students against the COVID pass in Italy, and our leader is Marco, who is here now, and we decided to create a new reality because, of course, the protests against the COVID pass were an important step about the knowledge of the mechanisms of the Great Reset, but we need to improve a new, more general approach.
Okay, and you are responsible for foreign relations, or?
No, I'm just one of the members, and I take care about the cultural side, so.
Großartig, also heute wird Marco Malaguti von der Gruppe Fuori Perimetro einen Vortrag halten. Er selbst beschäftigt sich mit den kulturellen Aspekten der Gruppe, genau. Und der Vortragsabend heute ist so gestaltet, dass es genau zwei Vorträge geben wird. Einen davon wird Marco halten, auf Italienisch. Ich habe aber zum Glück von ihm eine englische Übersetzung bekommen, die ich ins Deutsche übertragen habe. Das heißt, wir werden das dann eben simultan übersetzen. Einen Abschnitt liest er auf Italienisch vor. Ich lese dann die deutsche Übersetzung vor. Danach wird es dann einen kurzen Vortrag von mir geben, zum Aspekt der russischen Militäroperation in der Ukraine und in welcher Verbindung wiederum der mit dieser Entstehung einer multipolaren Welt etwas zu tun hat. Und zum Schluss wird es dann auch eine Diskussionsrunde geben, wo dann alle Fragen stellen können. So, just to recap it shortly in English. First, Marco will hold a speech in Italian. I will translate it into German. And afterwards, there will be my speech on some aspects of the Russian special military operation and its consequences for a multipolar world, also in connection with Europe. And afterwards, we will have a discussion where everyone can pose questions so that all questions and interesting aspects of these two speeches can be discussed afterwards. Ja, in diesem Sinne sage ich noch einmal an alle hier im Raum, Christus ist auferstanden, und begrüße euch herzlich zu diesem Vortragsabend. Und Marco, it's your turn.
Okay. Cari amici, cari compagni, sono passati circa 30 anni da quando Francis Fukuyama pubblicò il suo La fine della storia dell'ultimo uomo. In quegli anni, dopo la caduta del muro di Berlino, il politologo amero-giapponese sembrava dirci la verità. Quanto dissoltasi ideologicamente, politicamente ed economicamente l'Unione Sovietica, la storia scompariva sdrucendosi nel dominio unipolare statunitense-americano. Nell'imperio incontrastato del modello economico-capitalistico e in quello liberal-democratico della politica. Ogni alternativa non soltanto appariva impraticabile, ma assumeva anche una parvenza carnevalesca, fuori tempo massimo, anacronistica. E i pochi sopravvissuti del vecchio mondo sembravano personaggi tanto folli quanto inoffensivi, ma non di meno da condannare e processare, come vedremo poi. È realmente avvenuto effettivamente per capi di Stato come Milosevic, Saddam Hussein o Muammar Gheddafi.
Liebe Freunde und Kameraden, heute sind bereits 30 Jahre vergangen, seitdem Francis Fukuyama sein Buch Das Ende der Geschichte und der letzte Mensch veröffentlicht hat. In jenen Jahren, die direkt auf den Fall der Berliner Mauer folgten, schien uns der amerikanisch-japanische Politikwissenschaftler die Wahrheit zu erzählen. Seitdem sich die Sowjetunion ideologisch, politisch und wirtschaftlich aufgelöst hat, scheint sich die Geschichte wiederum in der unipolaren Dominanz der USA aufzulösen, dem unangefochtenen Empire des kapitalistischen Modells in der Wirtschaft und des liberalkapitalistischen in der Politik. Jede Alternative dazu schien nicht nur unpraktikabel, sondern nahm auch eine anachronistische und kannibaleske Form an. Die wenigen Überlebenden der alten Welt schienen genauso verrückt wie harmlos zu sein, aber nichtsdestotrotz verurteilt und erledigt. Wie es im Fall der Staatsoberhäupter Slobodan Milosevic, Saddam Hussein und Muammar Gaddafi geschah.
La Corte Penale Internazionale dell'Aia, che è diretta erede di quella di Norimberga, assimilava le lotte, peraltro disperate e sempre difensive, contro il nuovo assetto unipolare ai crimini contro l'umanità dei nazionalsocialisti, evidenziando quindi una sorta di congruenza, di sovrapposizione tra l'umanità, intesa come creatura astratta, e l'assetto unipolare stesso che la governava. Quel mondo unipolare, con i suoi assetti economici, geopolitici e militari, usciva quindi, almeno nelle speranze dei suoi sostenitori, dalla dimensione della contingenza storica per transustanziarsi invece in pieno statuto ontologico della nuova umanità redenta dalla vittoria degli imperi anglosassoni contro le potenze del male che durava da Napoleone fino a Gorbaciov alla caduta del muro.
Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der direkte Nachkomme Nürnbergs, assimilierte die Kämpfe, wenn auch verzweifelt und immer defensiv, gegen die neue unipolare Ordnung an jene Verbrechen gegen die Menschheit der Nationalsozialisten, womit er die Übereinstimmung zwischen der Menschheit und der ausgesprochen unipolaren Ordnung unterstrich, diese regierte. Die unipolare Welt, mitsamt all ihren wirtschaftlichen, geopolitischen und militärischen Arrangements, entstand daher, zumindest in der Hoffnung ihrer Unterstützer, aus einer Dimension historischer Kontingenz, um sich selbst in den kompletten ontologischen Status der neuen Menschheit zu verwandeln, erlöst durch den Sieg der angelsächsischen Reiche gegen die Mächte des Bösen, von Napoleon bis Gorbatschow.
E dal 24 febbraio 2022 tutto ciò appartiene al passato. Il paradigma post-istorico, che si era già incrinato da eventi, era già stato incrinato da eventi come la guerra russo-georgiana nel 2008 e anche dalla rinascita economica cinese, apparve allora per ciò che era, cioè sostanzialmente una speranza più che una realtà, una ben determinata Weltanschauung, piuttosto invece che l'epilogo logico ed inevitabile della lunga marcia della storia. La fine della storia è finita, ma a chi volesse considerare tale evento come una confutazione da parte delle contingenze e delle idee di un singolo accademico, parliamo di Fukuyama ovviamente, compierebbe un grave errore. A crollare in quel giorno di febbraio, quando è cominciata l'operazione militare speciale, è stato un intero paradigma storico.
Seit dem 24. Februar 2022 gehört all dies der Vergangenheit an. Das posthistorische Paradigma, welches bereits von Ereignissen wie dem russisch-georgischen Krieg 2008 und der wirtschaftlichen Wiedergeburt Chinas beschädigt worden war, wurde nun offensichtlich zu dem, was es wirklich war. Mehr eine Hoffnung denn Wirklichkeit. Eher eine gut definierte Weltanschauung als der logische und unausweichliche Epilog auf dem langen Marsch der Geschichte. Das Ende der Geschichte ist vorbei. Doch wer auch immer dieses Ereignis als die Widerlegung betrachten wollte, durch die Kontingenzen, die Ideen eines einzigen Akademikers, würde einen ernsten Fehler machen. Ein komplettes Paradigma kollabierte an diesem Tag im Februar.
Nel caso del socialismo sovietico, quando il collasso politico ed economico arrivò al suo epilogo, il collasso politico era invece avvenuto ben prima e già all'inizio degli anni 70 era ormai chiaro come l'onda lunga delle rivoluzioni di matrice marxista ai quattro angoli del globo si fosse arrestata. Il crollo effettivo, che è sempre posteriore a quello ideologico, arriva appunto una ventina d'anni dopo. E lo stesso crollo ideologico che oggi sta avvenendo ai danni dei vincitori di allora, quindi il blocco liberale, poiché però invece le moderne liberal democrazie occidentali amano descriversi, ovviamente mentendo, come post-ideologiche o filosoficamente neutrali, il nostro lavoro di indagine sul loro collasso ideologico dovrà essere più approfondito.
Im Falle des sovietischen Sozialismus, der bereits seinen Epilog im politischen und ökonomischen Zusammenbruch erreicht hatte, hatte sich aber sein politischer Zusammenbruch bereits viel früher ereignet. Schon in den 1970er Jahren war offensichtlich geworden, dass die Wellen der marxistischen Revolutionsmatrix in alle vier Ecken der Welt aufgehört hatten. Der eigentliche Zusammenbruch, der immer den Ideologischen folgt, ereignete sich etwa 20 Jahre später. Derselbe ideologische Kollaps findet nun unter den Siegern dieser Zeit statt. Jedoch muss in diesem Fall unsere Untersuchung wesentlich gründlicher sein, da sich die westlich-liberalen Demokratien gerne selbst in den höchsten Tönen loben und sich dabei im postideologischen und philosophischen Sinne die Realität schönlügen.
Differentemente dal socialismo, tanto sovietico quanto cinese, cubano, arabo, nordcoreano, eccetera, dove nessuno aveva mai proclamato il definitivo raggiungimento di quello status utopistico di vittoria totale finale del proprio paradigma, il liberal democratismo occidentale, quella vittoria, quel raggiungimento dello stato di perfezione assoluto, la realizzazione dell'utopia, invece la rivendica, l'aveva proclamato realmente. La teoria, anzi la proclamazione della fine della storia, rappresenta esattamente tale convinzione. I fascismi non hanno mai proclamato la loro vittoria totale sulle contingenze storiche, né i regimi socialisti di oltrecortina hanno mai osato proclamare proprio l'instaurazione definitiva dello status comunista. Invece una simile proclamazione di vittoria appartiene soltanto alla moderna liberal democrazia, che qualifica questa sua vittoria non soltanto come prodotto di una serie di determinate contingenze storiche, ma anche come epilogo naturale dell'intera vicenda storica e filosofica della razza umana.
Im Gegensatz zum Sozialismus, egal ob sowjetisch, chinesisch, kubanisch, arabisch, hat sich niemals eine derartige im Gegensatz zum Sozialismus, egal ob sowjetisch und chinesisch, kubanisch, arabisch und so weiter, hat sich im Fall des Liberalismus sehr wohl eine derartige Siegeserklärung ereignet. Wo niemals jemand das Erreichen des utopischen Endzustandes, des endgültigen und totalen Siegs des eigenen politischen Paradigmas verkündet hatte, hat der westlich-liberale Demokratismus tatsächlich diesen Sieg, dieses Erreichen absoluter Perfektion, die Verwirklichung des Utopias proklamiert. Die Theorie und Proklamation vom Ende der Geschichte gibt genau diesen Glauben wieder. Die Faschismen haben niemals ihren Endsieg über die historischen Kontingenzen verkündet. Noch haben die sozialistischen Regime hinter dem eisernen Vorhang jemals die endgültige Etablierung des Kommunismus verkündet. Eine derartige Siegesproklamation gehört nur zur modernen liberalen Demokratie, die diesen Sieg nicht nur als Produkt einer Serie spezifischer historischer Kontingenzen proklamiert, sondern auch als den natürlichen Epilog der gesamten geschichtlichen und philosophischen Entwicklung der menschlichen Gattung.
E l'idea della fine della storia, sognata per tutta la Guerra Fredda e poi inveratasi per circa un trentennio, almeno apparentemente, prevedeva che l'intero globo marciasse con le buone o con le cattive verso il disceglimento in un grande occidente collettivo, come lo chiamano i russi, in cui il modello poteva apparire desiderabile o meno, ingiusto oppure no, ma in ogni caso inevitabile. La guerra della Russia contro l'Ucraina ha invece scoperchiato l'amara realtà. L'Occidente non è il solo padrone dell'uso della forza, come per dirla con Clausewitz, prosecuzione della politica con altri mezzi, e questo smentisce nella maniera più vigorosa proprio il già malfermo paradigma post-storico.
Die Idee vom Ende der Geschichte, von der während des Kalten Kriegs geträumt wurde und die schließlich für etwa 30 Jahre Realität wurde, sah voraus, dass der gesamte Erdball hin zur Auflösung im großen kollektiven Westen marschieren würde, auf Biegen und Brechen. Dessen Modell man begehrenswert finden mag oder nicht, ungerecht oder auch nicht, aber in jedem Fall hielt man es für unausweichlich. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat stattdessen die bittere Realität enthüllt. Der Westen ist nicht nur nicht der Meister der Gewaltanwendung oder, um Clausewitz zu zitieren, der Fortführung von Politik mit anderen Mitteln, sondern gleichzeitig wird das gewissermaßen bereits wackelige posthistorische Paradigma dadurch verneint.
La concretizzazione di una guerra offensiva condotta da una nazione che non si riconosce nei dettami ideologici ed economici dell'Occidente nega per principio l'intera teleologia occidentalista. A rappresentare un pericolo per l'Occidente non è tanto la Russia o, come affermano i media americani e europei, il principio per cui sono le armi, indipendentemente da chi le possegga, a fare la storia. È questo, e non i principi astratti della Dichiarazione dei diritti umani, che lasciano il tempo che trovano.
Die Konkretisierung eines offensiven Krieges durch eine Nation, die sich nicht in den ideologischen und wirtschaftlichen Diktaten des Westens wiederfindet, macht mit einem Schlag die gesamte Theologie des Westens zunichte. Die Gefahr für den Westen besteht hierbei nicht in Russland oder Präsident Putin mit seinen Getreuen, wie es amerikanische und europäische Medien darzustellen versuchen, sondern in der Enthüllung der Tatsache, dass Russland Geschichte gemacht hat. Die Betonung eines Prinzips, bei dem es nicht auf die Waffen ankommt oder wer sie besitzt, sondern vor allem darauf, dass man sich nicht an die Prinzipien der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hält.
Quindi a crollare è quella precaria costruzione che aveva visto tutte le teorie politiche laiche e non soltanto il marxismo riproporre sotto mentite spoglie l'escatologia finalistica delle religioni abramitiche, dove la storia marcia incondizionatamente verso un giudizio universale e subito dopo una città di Dio. Si tratta di un passaggio importante, perché dopo la secolarizzazione positivistica, sull'onda della rivoluzione scientifica che vide il crollo dell'Occidente teologico, arriva l'epoca nella quale viviamo, cioè quella dove la secolarizzazione della religione laica, dei diritti umani e della liberal democrazia snuda brutalmente non soltanto lo spazio economico delle relazioni internazionali, ma anche la più generale inconsistenza all'atto pratico della storia della mitologia del liberalismo come religione laica e dei suoi comandamenti che sono i diritti umani.
Folglich bricht die wackelige Konstruktion zusammen, welche die Grundlage aller politischen Theorien der Moderne, nicht nur des Marxismus, gebildet hatte und lediglich eine Umwidmung der finalistischen Eschatologie der abrahamitischen Religionen darstellt, in denen die Geschichte bedingungslos auf das jüngste Gericht zumarschiert und sofort danach in die Stadt Gottes. Dabei handelt es sich um einen wichtigen Schritt. Nach der positivistischen Säkularisierung im Zuge der wissenschaftlichen Revolution, die den Kollaps des theologischen Westens nach sich zog, erleben wir in der gegenwärtigen Ära die Säkularisierung der säkularen Religion, der Menschenrechte und der liberalen Demokratie, die auf brutale Art und Weise nicht nur den anomischen Raum der internationalen Beziehungen zerstört, sondern auch die allgemeine Inkonsistenz in der Praxis der liberalistischen Mythologie, ihrer säkularen Religion und ihrer Gebote der Menschenrechte aufzeigt.
Nulla uccide una religione meglio della bestemmia, della blasfemia. E la guerra della Russia contro l'Ucraina è precisamente la prima bestemmia dopo 30 anni della religione e della teleologia laica dell'Occidente. Che tale bestemmia rimanga impunita ovviamente non rende solo la tara della debolezza intrinseca dello schieramento occidentale, ma anche e soprattutto l'assoluta inconsistenza teorica delle sue premesse filosofiche e culturali. Il dio laico bestemmiato dai soldati e dal governo russo non scende a punire i blasfemi. Si tratta di un insulto che l'Occidente non può tollerare, ovviamente, pena la distruzione della propria credibilità di fronte ai suoi propri cittadini.
Nichts tötet eine Religion effektiver als Blasphemie. Russlands Krieg gegen die Ukraine stellt die erste Blasphemie gegenüber der politischen Religion des Westens dar. Die erste seit 30 Jahren, nachdem die westliche Religion und säkulare Theologie verkündet worden war. Dass diese Blasphemie unbestraft bleibt, unterstreicht die intrinsische Schwäche der westlichen Ausrichtung, aber auch und vor allem die absolute theoretische Inkonsistenz seiner philosophischen und kulturellen Versprechen. Der säkulare Gott, der von den Soldaten und der russischen Regierung gefrevelt wurde, steigt nicht herab und bestraft seine Leugner. Es handelt sich dabei um eine Beleidigung, die der Westen nicht tolerieren kann. Und er leidet unter den Schmerzen, die dadurch hervorgerufen wurden, dass seine Glaubwürdigkeit unter den wachen Augen seiner eigenen Bürger zerstört worden ist.
Occorre quindi prestare la massima attenzione alle contromosse che l'Occidente preparerà per cercare di resistere all'attuale mutazione di assetto. Putin e la Russia saranno gli obiettivi dichiarati, ma sarà l'opinione pubblica occidentale il vero bersaglio della controffensiva euroamericana. Una controffensiva che sarà tanto più accanita sul fronte interno quanto più chiaramente si acutizzeranno le criticità su quello esterno. E le élite, gli apparati di potere occidentali possono mantenere il potere all'interno della loro sfera di influenza tramite la detenzione del monopolio della violenza, come la polizia, gli eserciti, comunque tutti gli apparati. Ma tale monopolio si configura come piuttosto precario se a mancare alle basi del potere è la percezione da parte dei popoli che vi sono sottomessi della sua legittimità.
Wir müssen daher den Gegenbewegungen des Westens, mit der sich der gegenwärtigen faltenden Ordnung zu widersetzen versucht, besondere Aufmerksamkeit schenken. Putin und Russland werden offiziell zu Angriffszielen erklärt. Doch ist die öffentliche Meinung im Westen das eigentliche Ziel der europäisch-amerikanischen Gegenoffensive. Einer Gegenoffensive, die an der inneren Front wesentlich brutaler sein wird, je mehr die kritischen Themen der äußeren Front akut werden. Die Eliten und Apparate des Westens können ihre Macht innerhalb ihrer Einflusssphäre über das Gewaltmonopol aufrechterhalten, wie etwa die Polizei, die Armee und so weiter. Aber dieses Monopol wird immer prekärer. Je mehr ihm an der Basis die Legitimität durch das Volk fehlt, von der es abhängt.
E se la rivoluzione francese riuscì ad affermarsi, non fu perché la crisi economica che ne aveva fatto da detonatore fosse stata più grave di tante altre del passato, quanto piuttosto perché essa avvenne contemporaneamente ad una situazione in cui il potere era in una forte crisi di legittimità dell'intera impalcatura ideologica e teologica del potere monarchico. In assenza di un potere riconosciuto come legittimo, ogni difficoltà, ogni asperità che si trova ad affrontare un popolo perde il suo orizzonte di senso, perde quella giustificazione che la rende accettabile e il conto si scarica interamente sull'elita o sul monarca, alla cui incapacità non può più fare da contraltare una legittimità riconosciuta tra la gente.
Wenn die französische Revolution in der Behauptung ihrer selbst erfolgreich war, dann nicht, weil die wirtschaftliche Krise, die sie auslöste, schlimmer als die ihr vorangehenden gewesen sind, sondern weil sie sich gleichzeitig mit einer starken Krise der Legitimität des ideologischen und theologischen Gerüsts der monarchischen Macht ereignete. In Abwesenheit einer legitimen Macht verlor jede Anstrengung für das Volk im Bedeutungshorizont. Ihre Rechtfertigung, die sie erträglich machte, und die Rechnung dafür hatten alleine die Eliten zu tragen, deren Unfähigkeit darin bestand, nicht länger als Gegengewicht zur anerkannten Legitimität agieren zu können.
Questa crisi di legittimità, questa percezione di abusività del potere è peraltro già assai diffusa in Occidente e in Europa, come testimoniano le ascese dei partiti populisti e il forte clima antipolitico che prospera, diciamo, su entrambe le sponde dell'Atlantico. Il quadro è quasi completo se a tutto ciò aggiungiamo l'irrecuperabile crisi di credibilità dei media che del potere ovviamente costituiscono il megafono. Percezione di abusività del potere e incredulità nei confronti delle sue narrazioni sono chiaramente i combustibili principali di ogni processo rivoluzionario. E ciò, tra le varie cose, è forse più chiaro alle élite che non a coloro che invece i rivoluzionari dovrebbero esserlo.
Diese Krise der Legitimität, diese Wahrnehmung des Machtmissbrauchs ist im Westen bereits weit verbreitet. Wie der Aufstieg der populistischen Parteien beweist und das starke antipolitische Klima, das auf beiden Seiten des Atlantiks fröhliche Urstände feiert. Das Bild ist fast vollständig, wenn wir noch als Puzzleteil die unlösbare Glaubwürdigkeitskrise der Massenmedien hinzufügen. Die Wahrnehmung des Machtmissbrauchs und der fehlende Glaube an die Narrative der Eliten sind der Treibstoff jedes revolutionären Prozesses. Dieser Umstand ist interessanterweise den Eliten viel bewusster als jenen, die heute Revolutionäre sein sollten.
Chiaramente l'autoillusionismo solo apparente dell'Occidente liberale che non esita ad azzoppare la sua stessa economia pur di sanzionare, tra l'altro senza successo, la Russia, è la prova più lampante del fatto che la posta in gioco nella guerra è ben più corposa del posizionamento della linea di confine che corre tra Kherson e Kharkov, e che essa innerva invece lo stesso nocciolo della teologia politica occidentale. Il disastro militare e politico del Vietnam, che intaccò per lunghi decenni il prestigio degli Stati Uniti, non nega l'assetto bipolare della guerra fredda, anzi lo conferma. A uscire con le ossa rotte da Saigon furono gli apparati militari e politici di Washington, ma non la sua sovrumana visione messianica, che invece rimaneva intatta.
Der einzige offensichtliche Schaden für den liberal-demokratischen Westen, der nicht existiert, um seine eigene Wirtschaft durch gescheiterte Sanktionen gegen die Russische Föderation aufrechtzuerhalten, ist der klarste Beweis dafür, dass gegenwärtig viel mehr am Spiel steht als die Grenzlinie, die zwischen Jackson und Kharkov verläuft und dabei den eigentlichen Kern der politischen Theologie des Westens angeht. Das militärische und politische Desaster Vietnams, das das Prestige der Vereinigten Staaten von Amerika mehrere Jahrzehnte lang befleckte, änderte nichts an der bipolaren Struktur des Kalten Krieges. Im Gegenteil, es bestätigte sie sogar. Washingtons militärischer und politischer Apparat verließ Saigon mit einem blauen Auge, aber seine übermenschlich-messianische Vision blieb aufrecht.
Una simile ritirata al crepuscolo del mondo unipolare invece appare impensabile, mentre la vittoria di uno dei due sfidanti all'epoca ovviamente confermava l'assetto bipolare del mondo diviso in blocchi nella prospettiva unipolare, proprio perché unipolare non è possibile la sfida di due o più poli. Indipendentemente dall'esito, la sfida lanciata da un polo all'altro nega già espressamente l'esistenza di un solo polo. E se uno Stato perde la propria sovranità, quando gli viene sottratto il monopolio della violenza, è facile capire che anche il mondo unipolare vede il suo status minacciato quando perde quel medesimo monopolio. Le sue leggi assolute diventano relative, contingenti e opinabili, e nulla teme di più l'Occidente che di essere opinato, no? Messo in discussione. La culla del dubbio socratico teme più di ogni altra cosa che l'acido corrosivo da lui stesso evocato vada a ricadere su lui stesso.
Ein solcher Rückzug des Westens inmitten der Götterdämmerung der unipolaren Welt erscheint heute undenkbar. Während der Sieg von einem der zwei Herausforderer bereits die multipolare Struktur der Welt bestätigt, ebenso wie ihre Aufteilung in Blöcke, ist aus der unipolaren Sicht qua ihrer Natur die Herausforderung durch zwei oder mehr Pole nicht möglich. Egal wie der Kampf ausgehen wird, die Herausforderung eines Pols durch einen anderen verneint bereits explizit die Existenz einer unipolaren Ordnung. Wenn ein Staat seine Souveränität verliert, bei dem sein Gewaltmonopol weggenommen wird, dann ist es leicht zu verstehen, dass die unipolare Welt ihren Status bedroht sieht, wenn sie genau dieses Monopol verliert. Ihre absoluten Gesetze werden plötzlich relativ, zufällig und fraglich. Der Westen fürchtet nichts mehr, als in Frage gestellt zu werden. Die Wiege des sokratischen Zweifels fürchtet nichts mehr, als die ätzende Säure desselben Zweifels, der zersetzt.
La scoperta di questo timore, di questa paura mortale, che rende l'Occidente debole e al contempo assolutamente pericoloso, apre già uno spiraglio su quali tattiche adottare per accelerare il probabile, ma non certo, collasso politico dell'attuale sistema di potere che opprime le popolazioni occidentali. Tuttavia occorre a questo punto tirare una riga di demarcazione all'interno di questo variegato, questa variegata Macedonia che abbiamo fino ad ora definito con nome di Occidente. I media contemporanei sono insuperabili maestri chiaramente nel confondere le acque quando si parla di Occidente ed Europa. E questi due concetti si compenetrano, vengono in contatto, dialogano, ma sono lungi dall'essere la stessa cosa e dall'appartenere alla medesima essenza. Il crollo della quindi necessariamente, anzi, il crollo spirituale e morale dell'Europa. Vi sono invece vari indizi che lascerebbero piuttosto supporre il contrario.
Die Entdeckung der Furcht, dieser tödlichen Furcht, die den Westen schwach macht und gleichzeitig extrem gefährlich, öffnet bereits die Aussicht auf die möglichen Taktiken, um den möglichen, aber nicht sicheren politischen Zusammenbruch des Westens und seiner Machtordnung, die die Völker in ihm unterdrückt, zu beschleunigen. An diesem Punkt ist es jedoch notwendig, eine Demarkationslinie zu ziehen zwischen dem bunten Potpourri, das wir jetzt vorfinden, und dem, was mit dem Namen der Westen definiert wird. Die Medien in unseren Landen sind unübertroffene Meister darin, die Unterschiede zu verwischen, wenn es um den Westen und Europa geht. Diese beiden Konzepte durchdringen sich gegenseitig, kommen miteinander in Kontakt und halten Dialog. Aber sie sind weit davon entfernt, dieselbe Essenz zu beinhalten. Der Kollaps der westlichen Theologie und säkularen Religion bedeutet nicht notwendigerweise den moralischen und spirituellen Zusammenbruch Europas, sondern ganz im Gegenteil gibt es zahlreiche Anzeichen dafür, die eher etwas anderes nahelegen.
Sovente l'Occidente è stato definito come la patria del nichilismo, di quella mancanza di scopo che avrebbe disorientato gli uomini dell'Ottocento e del Novecento e che aveva convinto Friedrich Nietzsche di essere filosofo dei 21 due secoli. In realtà, e lo vediamo, il nichilismo non abita in Occidente. La stessa parola non nasce in Europa, ma vi giunge importata dalla cultura russa. Nessun autore è stato interprete più fedele, più appassionato dell'epos tragico del nichilismo di Dostoevskij, che è un colosso del panorama culturale della Terza Roma. Al contrario, il nichilismo non è di casa nell'Occidente, vedremo perché.
Der Westen wurde oft als Heimat des Nihilismus identifiziert, eines Mangels an Sinn, der die orientierungslosen Männer des 19. und 20. Jahrhunderts davon überzeugt hat, dass Friedrich Nietzsche der Philosoph der nächsten zwei Jahrhunderte sein wird. Tatsächlich können wir sehen, dass der Nihilismus im Westen keine Blüten treibt. Das Wort selbst wurde in Europa geboren, jedoch aus der russischen Kultur importiert. Kein anderer Autor hat ihn authentischer interpretiert als Dostoevsky in seiner tragischen Epik. Ein wahrer Koloss des kulturellen Panoramas des Dritten Roms. Im Gegensatz dazu hat der Nihilismus keine Heimat im Westen gefunden.
Perché, benché secolarizzato, quando non addirittura ateo, l'Occidente rimane profondamente e radicalmente teologico e dogmatico, nonché pervaso da una radicale morale sacerdotale che trasuda i diversi fenomeni che vediamo, politici e sociali, al suo interno. Il fenomeno del wokeism, il dogmatismo liberista che domina incontrastato l'ambito economico, il fideismo nella scienza che da mezzo diventa fine, il vittimismo piangente, ambiguamente sposato all'imperialismo dei diritti umani, sono fenomeni che hanno molto in comune con gli aspetti più deteriori della cultura religiosa, che non con il cupo nichilismo vitalistico di un Nietzsche o di uno Stirner.
Obwohl der Westen säkularisiert wurde, wenn nicht bei Zeiten sogar offen atheistisch auftritt, bleibt radikal theologisch und dogmatisch, wie wir an der priesterlichen Moral erkennen können, die sich in verschiedenen politischen und sozialen Phänomenen ausdrückt. Das soziale Phänomen des Wokismus, der liberale Dogmatismus, der die ökonomische Sphäre unangefochten dominiert, der Glaube an die Wissenschaft, der vom Mittel zum Zweck mutiert ist, und schließlich das wehleidige Opfertum, das mit dem neuen Kreuzrittertum des Menschenrechtsimperialismus in einer Hassliebe verheiratet ist, sind Phänomene, die mehr den schlimmsten Aspekten der religiösen Kultur verwandt sind, als mit dem leuchtenden vitalistischen Nihilismus Nietzsches und Stirners.
Al contrario, è vero dell'Occidente ciò di cui Nietzsche accusava torto la religione cristiana. Esso è pervaso da un esiziale istinto di morte, no? Un Todestrieb, avrebbe detto Freud, che lungi dall'essere anche solo lontano parente del nichilismo vitalistico, si avvicina invece al furioso e risentito disprezzo del mondo che caratterizza la mistica gnostica. Al contrario, l'Europa intrattiene da sempre un rapporto molto stretto con il nichilismo, un rapporto che portò Nietzsche a parlare appropriatamente di nichilismo europeo e non di nichilismo occidentale, distinzione interessante. L'Occidente quindi si configura, come ha detto, di una religione di morte, che è una religione di morte ma rimane una religione, mentre l'Europa invece è animata dal nichilismo. Si tratta di una differenza sottile, ma essenziale.
Im Gegensatz dazu sind Nietzsches falsche Anschuldigungen gegen das Christentum in Bezug auf den Westen wahr. Er wird von einem fatalen Todestrieb durchdrungen, der weit davon entfernt ist, ein entfernter Verwandter des vitalistischen Nihilismus zu sein und stattdessen dem mit Wut und Groll auf die Welt erfüllten gnostischen Mystizismus nahesteht. Im Gegensatz dazu hat sich Europa immer in einer sehr engen Beziehung mit dem Nihilismus befunden. Eine Beziehung, die Nietzsche dazu gebracht hat, korrekterweise vom europäischen und nicht vom westlichen Nihilismus zu sprechen. Der Westen betrachtet sich daher selbst als Schüler der Religion des Todes, die immer noch eine Religion bleibt, während Europa vom Nihilismus angetrieben wird. Dabei handelt es sich um einen kleinen, aber feinen Unterschied.
E mentre l'Occidente ricerca pervicacemente la morte, l'Europa ricerca il nulla. Ernst Jünger scriveva già nel 78 che il suo avamposto era prossimo al nulla ed era lì che si conduceva la sua lotta. In questa prospettiva l'Europa e Russia sono vicinissime e il nichilismo europeo dialoga fittamente con quello russo. Al contrario, l'Occidente non può in alcun modo tollerare il nichilismo, contrariamente a quanto si dice. Già Heidegger nota in Che cos'è metafisica che la scienza, che per la scienza il nulla, il niente, è una mostruosità, una fantasticheria. E come già detto, una religione di morte rimane comunque una religione. E la religione della morte non può tollerare che il suo culto sia messo in dubbio, sia sbertucciato, sia messo alla berlina. Per questo motivo il nichilismo è ancora un ospite inquietante. Nella cesura che discrimina il nulla dall'essere risiede il punto di fuga dalla gabbia d'acciaio della religione di morte dell'Occidente liberale e dei diritti umani.
Während der Westen stur dem Tod entgegenstrebt, sucht Europa das Nichts. Ernst Jünger schrieb bereits 1978, dass sich sein Außenposten nahe am Nichts befand und dass sein Kampf genau dort geführt wird. In seinen Augen stehen sich Europa und Russland einander sehr nahe und der europäische Nihilismus steht in einem engen Zwiegespräch mit dem russischen. Im Gegensatz dazu kann der Westen den Nihilismus keineswegs tolerieren. Bereits Heidegger bemerkte ihn, was ist Metaphysik? Dass für die Wissenschaft das Nichts eine Monstrosität und Fantasievorstellung darstellt. Wie bereits erwähnt, stellt eine Religion des Todes noch immer eine Religion dar. Die Religion des Todes kann es nicht tolerieren, dass ihr Kult in Frage gestellt wird. Aus diesem Grund ist der Nihilismus noch immer ein verstörender Gast. In dieser Zäsur, die zwischen dem Nichts und dem Sein unterscheidet, liegt der Fluchtpunkt aus dem stählernen Käfig der Religion des Todes im liberalen Westen und dessen Menschenrechten.
L'atto di violenza che discrimina tra nulla e l'essere, cioè quindi ciò che crea, è il polemos che per Eraclito era il padre di tutte le cose, quindi da Socrate a Meister Eckhart, da Cartesio a Nietzsche fino a Jünger e Heidegger, l'Europa si è confrontata in maniera sempre più consapevole con il problema del nulla. E il nichilismo europeo è il fenomeno culturale che emerge con questo problema. In che modo il nichilismo può essere riletto in chiave positiva all'interno di una lotta di liberazione?
Der Akt der Gewalt, der zwischen dem Sein und dem Nichts unterscheidet, ist der Konflikt, der für Heraklit den Vater aller Dinge darstellt. Von Sokrates bis Meister Eckhart, von Descartes bis Nietzsche und schließlich bis Jünger und Heidegger hat sich Europa in einer zunehmend immer bewussteren Art mit dem Problem des Nichts konfrontiert. Der europäische Nihilismus ist das kulturelle Phänomen, das gemeinsam mit dem Problem entsteht. Wie kann der Nihilismus im Zusammenhang mit dem Befreiungskampf positiv interpretiert werden?
Se il nichilismo si configura come caduta di tutti gli scopi, come dominio della volontà, allora la prospettiva è molto chiara. Da un lato viene erosa, come sta succedendo, la base teologica della religione liberale dei diritti umani e dall'altro ricade sulle spalle nostre, e solo nostre, la decisione di un cambiamento di rotta per gli europei. In ambito euroasiatista e tradizionalista molti ritengono che la reazione all'offensiva culturale della religione di morte dell'Occidente sia possibile tramite una pure semplice ripresa della pratica delle religioni tradizionali come cristianesimo, ebraismo, islam, induismo. Se tale affermazione contiene elementi di verità, bisogna però illustrarne i presupposti.
Wenn unter dem Nihilismus das Nichtigwerden jedes Zwecks und die Dominanz des Willens zu verstehen ist, dann wird die Perspektive auf einmal sehr klar. Wenn die theologische Grundlage der liberalen Religion der Menschenrechte erodiert, was wir gegenwärtig erleben, dann liegt es einzig an uns Europäern, den Lauf der Dinge zu ändern. In eurasischen und traditionalistischen Kreisen vertreten viele die Ansicht, dass die angemessene Reaktion auf die kulturelle Offensive der westlichen Religion des Todes alleine dadurch möglich ist, dass man einfach die Wiederbelebung und Praxis der traditionellen Religionen wiederherstellt, wie etwa das Christentum, das Judentum, den Islam, den Hinduismus und so weiter. Wenn diese Aussage auch nur ein Körnchen Wahrheit enthält, dann müssen ihre Annahmen ausgeführt werden.
Religione della morte e religione tradizionale ovviamente non possono coesistere e senza avviso di sfratto la religione della morte rimarrà nei cuori delle persone che ne sono vittime. Il nichilismo è precisamente questo avviso di sfratto. Se al nichilismo non è dato modo di compiere il suo travaglio dialettico, se a questo travaglio non si abbina una solerte pratica di un'attiva rassegnazione che l'Assenheit, quella trasmutazione dei cuori e delle menti degli europei non può avvenire. E senza un'attiva esperienza di prossimità con il nulla, difficilmente può aprirsi lo spazio teofanico all'interno del quale può manifestarsi quel solo Dio che, secondo Heidegger, ci può salvare.
Die Religion des Todes und die traditionelle Religion können nicht miteinander koexistieren. Ohne Räumungsbescheid für die Religion des Todes wird diese in den Herzen der Menschen fortdauern, die zu ihren Opfern geworden sind. Der Nihilismus ist genau dieser Räumungsbescheid. Wenn dem Nihilismus nicht die Gelegenheit dazu gegeben wird, sein dialektisches Martyrium zu vollenden, wenn dieses Martyrium nicht mit der geschickten Praxis einer aktiven Gelassenheit kombiniert wird, dann kann die Transmutation der Herzen und Geister der Europäer nicht stattfinden. Ohne eine aktive Erfahrung der Nähe zum Nichts kann der theophanische Raum kaum geöffnet werden, in dem nur Gott sich manifestieren kann, derjenige, der uns nach Heidegger retten kann.
L'alternativa alla salvezza è il mondo religioso, parliamo della religione della morte, chiaramente, nel quale l'uomo, come già esposto in maniera chiara da Schmitt, vive sottomesso alla tirannia dei valori e alla loro mortale potenzialità belligena. La guerra in Ucraina fa sorgere una prospettiva angosciosa per gli europei, perché da un lato abbiamo i valori tipici della religione liberale, della morte, e dall'altro il vuoto dei valori del nichilismo, no? C'è questa dicotomia. Eppure il passaggio si dimostra come inaggirabile. Una pienezza spirituale, che cioè non sia soltanto forma esteriore, non può sostituirsi ad un'altra pienezza. Bisogna passare prima dal vuoto.
Die Alternative zur Erlösung ist die Welt der politischen Religion. Wir sprechen von der Religion des Todes, in der der Mensch, wie bereits von Schmitt erklärt, der Tyrannei der Werte und ihrem tödlichen kriegerischen Potenzial vollends unterworfen wird. Der Krieg in der Ukraine ermöglicht den Aufstieg oder besser einen angstvollen Ausblick für die Europäer auf ihre Zukunft. Einerseits sind die Werte des Todes typisch für die liberale Religion. Andererseits wird der Nihilismus von der Leere seiner Werte gekennzeichnet. Und dennoch scheint dieser Übergang unausweichlich zu sein. Eine geistige Ganzheit, die nicht bloß eine leere Hülle darstellt, kann nicht durch eine andere Ganzheit ersetzt werden.
Affinché la pienezza spirituale di una tradizione autenticamente umana possa manifestarsi nell'uomo europeo, è evidente che prima di ciò occorre che si affermi e che agisca un nichilismo sano e statico nella sua missione di fare a pezzi l'attuale religione della morte. Soltanto allora, nei cuori europei, vuoti ma puliti, potrà davvero tornare a manifestarsi un germe in grado di ridonare agli uomini e alle donne europei Una vita che non sia più subumana o transumana, ma finalmente soltanto autenticamente umana. Grazie.
Damit die geistige Fülle einer authentischen menschlichen Tradition in den Europäern wieder manifestiert werden kann, ist es Voraussetzung, dass sich zunächst ein gesunder Nihilismus selbst behaupten und handeln kann. Ekstatisch in seiner Sendung die gegenwärtige Religion des Todes in Stücke zu reißen. Nur dann kann sich ein Keim wieder wahrhaftig in den europäischen Herzen entfalten, leer, aber rein, dazu in der Lage, den Europäern wieder Leben einzuhauchen, das weder den Menschen erniedrigt im Sinne der gegenwärtigen Spaßgesellschaft, noch versucht, ihn zum Übermenschen zu machen, wie es der Transhumanismus versucht, sondern ihn endlich authentisch menschlich sein lässt.
Vielen Dank.
Gut, dann werde ich gleich im Anschluss noch einige Überlegungen zur Militäroperation in der Ukraine vortragen. Zusammengefasst in 10 Punkten haben wir noch. Super, wunderbar. Genau. Nachdem Marco Malaguti von Fuori Perimetro seine Gedanken zum Ende, vom Ende der Geschichte dargelegt hat, möchte ich in aller Kürze einige wichtige Punkte zum gegenwärtigen Krieg in der Ukraine und seiner Bedeutung für Russland und Eurasien im Zusammenhang mit der entstehenden multipolaren Welt darlegen. Der Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine markiert den Beginn des multipolaren Moments. Die Hegemonie des Westens wurde mit der Intervention Russlands in den Überlebenskampf der Menschen in Donbass und im Rest der Ukraine auf Seiten der Unterdrückten endgültig in Frage gestellt. Von Saudi-Arabien bis Palästina, von Afrika bis Frankreich, über Lateinamerika und Asien haben alle Völker dieses Ereignis als Fanal des Kampfes gegen den Imperialismus und den liberalen Terror des Westens verstanden. Auch in Europa merken die Völker, dass sich jetzt eine einmalige historische Chance ergibt, um unsere Souveränität und Freiheit wiederzuerlangen. Ob sich aus diesem multipolaren Moment seit dem Jahr 2022 auch eine multipolare Ordnung ergeben wird oder ob es so wie der unipolare Moment nur eine vorübergehende Erscheinung bleiben wird, aus der sich keine dauerhafte Ordnung ergibt, haben wir alle in der Hand. Eines ist auf jeden Fall klar, die Geschichte geht weiter. Neurussland litt seit dem westlichen Maidan-Putsch 2014 unter der Geißel eines komplett entfesselten ukrainischen Nationalismus, der danach trachtete, den 1991 geschaffenen künstlichen Nationalstaat Ukraine von allem vermeintlich Fremden zu säubern. Nicht nur Kinder wurden auf dem Schulweg mit Artillerie beschossen. Die Ermordung von Oppositionellen, Priestern, Russen, Griechen, Ungarn und anderen Völkern zeigt uns ebenso wie die zynische Kriegspolitik Kiews, dass die eigenen Soldaten in scheinbar sinnlosen Gefechten mit Russland verheizt werden, dass in der Ukraine die Mächte des Bösen am Werk sind. Barbarische Attentate wie auf Daria Dugina, die zur Märtyrerin der multipolaren Welt geworden ist, zeigen auf, dass sich die Globalisten der Macht der Ideen sehr wohl bewusst sind. Auch wir als Oppositionelle und Patrioten im Westen müssen diese gefährliche Entwicklung aufzeigen und das Unrecht benennen, das Russland auf internationaler Ebene angetan wird. Heute wird bis zum letzten Ukrainer gekämpft. Morgen schon könnten die globalistischen Regierungen des Kontinents bis zum letzten Europäer kämpfen. Darum müssen wir uns für ein Ende der westlichen Kriegshetze einsetzen, die sich insbesondere in den westlichen Medien abspielt, zu deren Opfer wir aber schon morgen werden könnten. Krieg ist niemals gerecht, aber im Angesicht des Bösen und der drohenden Vernichtung von Millionen, man denke nur an die Biowaffenlabore der USA in der Ukraine, ist Gewalt das notwendige Mittel im Kampf gegen das Böse. Russland hatte bis zuletzt versucht, den Konflikt friedlich zu lösen. Doch der Westen hat, wie Angela Merkel und andere Staatschefs freimütig zugegeben haben, von Anfang an versucht, Russland zu täuschen, um Zeit für die Aufrüstung der Ukraine zu gewinnen. Der Krieg in der Ukraine begann nicht 2022, sondern 2014. Angesichts des Unwillens des Westens, ihn diplomatisch zu lösen, bleibt nur das Ende mit Schrecken als Alternative zum Schrecken ohne Ende. Wie die Figur Jewgeni Prigoschins zeigt, scheint aus den Feuern des Krieges eine neue Obritschina zu erwachsen, die sich gegen die Reste der liberalen Verräter und westlichen Oligarchen in Russland wendet. Gleichzeitig eignet sich in Russland gerade eine konservative Revolution. Man spricht nun offen von der Formulierung einer Staatsideologie. Dies zeigt uns, dass Russland seine eurasische Mission nun offen annimmt. Als Speerspitze der multipolaren Welt erfüllt Russland seine eurasische Mission. Da Moskau sowohl das Erbe des Römischen Reiches im Sinne von Byzanz, aber auch der Mongolen antritt, stellt die eurasische Zivilisation einen Mittler zwischen Europa und Asien dar. Dadurch, dass es die herrschende Weltordnung herausgefordert hat, hat Russland bereits eine multipolare Welt erzeugt. Es strebt nicht danach, andere Völker zu unterwerfen, sondern danach seinen eigenen Großraum frei vom Einflussraum fremder Mächte, insbesondere in der Ukraine, zu konstituieren. Damit reagiert Russland auf eine jahrzehntelange Einkreisungspolitik seitens des Westens, die es ebenso lange friedlich beizulegen versuchte. Während Russland mit der Waffe in der Hand um seine Existenz kämpft, ist es die Aufgabe von uns Europäern, mit den Mitteln des Protests die Herrschaft der Globalisten in Europa abzuwerfen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie unsere europäische Mission lautet und wie wir sie in Europa und der Welt vertreten können. Wir dürfen nicht darauf warten, dass uns jemand von außen zu Hilfe kommt, sondern müssen uns selbst organisieren und uns ebenso durch eigene Kraft befreien. Der Anfang unserer Befreiung beginnt in unseren Köpfen und in unseren Herzen. Ohne Rückkehr zu Gott kann keine Wiedergeburt des traditionellen Europas stattfinden. Es mag ein schwieriger Weg sein, aus diesem Kontinent, der in seiner Amoral, seinen verlorenen Sitten und dem allgegenwärtigen Hass auf alles, was vom bürgerlichen Ideal des totalen Individuums abweicht, zu Gott zu finden. Doch wir müssen damit anfangen, ihn zu beschreiten, denn ohne Gott können wir nicht gegen das Böse kämpfen. Ebenso müssen sich unsere Überzeugungen ändern, wenn wir die liberale Ordnung überwinden wollen. Eine systematische Beschäftigung mit Geopolitik, Metapolitik und Philosophie ist heute notwendig, wenn wir zu unserer Tradition zurückfinden und eine der europäischen Identität gerechte Ordnung aufbauen wollen. Auf der Grundlage der Befreiung vom unipolaren Joch kann sich eine multipolare Ordnung bilden. Russland und die Völker Eurasiens machen hier den Anfang, aufbauend auf ihrer orthodox-eurasischen Sendung. China schließt sich ihnen auf der Grundlage einer eigenen, von seinen sinisch-konfuzianischen Traditionen geprägten Neuinterpretation des Sozialismus an. Die Afrikaner beginnen sich um die Idee des Panafrikanismus zu versammeln. Der Iran organisiert sich um die Ideen des Schia-Islam herum. Lateinamerika entdeckt die Ideen Bolivars und seine besondere Identität mit indigenen und europäischen Wurzeln neu, wobei Brasilien den anderen Völkern voranzugehen scheint. Viele dieser Völker vereinen sich im Block der BRICS-Staaten, die den Nukleus einer werdenden multipolaren Ordnung darstellen. Auch wir Europäer müssen uns im Angesicht des drohenden Kollaps der westlichen Identität Gedanken darüber machen, welchen Platz Europa in der künftigen multipolaren Ordnung einnehmen soll. Klar ist, dass wir dafür die dem postmodernen liberalen Europa eigentümliche Verachtung des anderen ablegen müssen. Eine Friedensordnung für den gesamten eurasischen Kontinent wird nur dann möglich sein, wenn wir den anderen als den anderen akzeptieren, als Russen, Chinesen, Türken und so weiter wertschätzen. Auch wird eine Bewahrung unserer Kultur und die Abwehr der Masseneinwanderung nur dann möglich sein, wenn Europa mit seiner eigenen Identität ins Reine kommt. Instinktiv merken immer mehr Europäer, dass die gegenwärtige liberale Ordnung zur Zerstörung ihrer Identität und der Solidarität untereinander führt. Der entfesselte Kapitalismus will im Rahmen des Great Reset uns zu Sklaven einer liberalistischen Ordnung machen, die uns in den virtuellen Scheinwelten des Metaverse zu versklaven sucht. Dagegen müssen wir aufstehen und Teil des großen Erwachens werden, das der russische Philosoph Alexander Dugin in seinem gleichnamigen Buch beschworen hat. Auf der einen Seite stehen wir, die vom Albtraum der Globalisierung erwachten. Auf der anderen Seite die Eliten von Davos und Klaus Schwab. Bereits durch die Proteste gegen die Covid-Maßnahmen sind viele Menschen erwacht, doch befindet sich die breite Masse noch immer im tiefen Schlummer. Darum müssen wir die Menschen aufwecken und zum Handeln treiben, zum Protest gegen diese zutiefst satanische und unmenschliche Regierung mit Zentrum in Washington. Die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu tun, wäre das Schlimmste, was wir tun können. Nur wenn wir uns organisieren und handeln, können wir die Herrschaft der Globalisten abschütteln. Frei nach Carl Schmitt müssen wir in dieser Situation umumwunden den Hauptfeind benennen. Folgen wir Alain de Benoist, besteht dieser im geopolitischen Sinne aus den USA, im ökonomischen Sinne aus dem Kapitalismus und im sozialen Sinne aus dem Individualismus. Wir müssen den Hauptfeind in all seinen Ausprägungen überwinden, da Europa ansonsten nicht aus seinem Vasallenstatus ihm gegenüber befreit werden kann. Dazu müssen wir einerseits den Hauptfeind benennen, ihn geistig widerlegen und schließlich selbst positive Alternativen zu ihm anbieten, damit wir als Zivilisation wieder unser eigenes Schicksal gestalten können. Die Ideologien des 18., 19. und 20. Jahrhunderts bieten uns keinen Weg in die Befreiung, sondern nur einen Holzweg in die Sackgasse der Moderne. Weder Sozialismus noch Faschismus oder gar der Nationalsozialismus können uns die Befreiung aus der Globalisierung weisen, da sie alle auf den Grundlagen der Moderne aufbauen, die diese erst möglich gemacht haben. Ebenso wenig wie der Nationalstaat kann uns ein Faschismus des dritten Jahrtausends retten, noch eine Rückkehr zum Kommunismus. Eine neue Idee, die vierte politische Theorie in ihrer europäischen Ausprägung der neuen Rechten, kann hingegen den Weg zurück zur Tradition und aus der Postmoderne weisen. An ihr mitzuarbeiten, ist unsere Aufgabe als Intellektuelle im Sinne von Antonio Gramsci. Der Nationalstaat ist zu klein, um gegenüber der Globalisierung standzuhalten und zu groß, um die Identitäten der seiner Völker zu bewahren, ohne sie im Sinne der Moderne zu uniformisieren. An seine Stelle tritt die Großraumordnung in Form der Zivilisation, die mehrere Völker mit ähnlicher Geschichte, Bewusstsein und Religion einen kann. Auf die europäische Geschichte bezogen haben das Römische Reich und das Heilige Römische Reich genau solche Großraumordnungen verkörpert, die stets durch eine politische Mission geeint waren. Doch welche politischen Ideen befürworten genau diese Großraumordnung? Ein Ausweg bietet sich für uns Europäer daher in den Ideen der Tradition, im Christentum, der neuen Rechten als europäischer Ausprägung der vierten politischen Theorie und in der christlichen Reichsidee, die im scharfen Gegensatz zum Imperialismus steht. Nur wenn wir die Vielfalt unseres Kontinents in einer zivilisatorischen Einheit bewahren, können wir unsere Identität wiederentdecken. Die Wiedergeburt Europas kann nur über die Reichsidee, fernab des nationalstaatlichen Egoismus, erfolgen. Schließlich ist die Ordnung Europas auch die Grundvoraussetzung für eine kontinentale eurasische Friedensordnung. Die Idee Großeurasiens bedeutet hierbei, dass die Zivilisationen der europäischen Halbinsel, Europäer, Eurasier, Chinesen, Inder, Iraner, Türken usw. auf der Grundlage des gemeinsamen indoeuropäischen Erbes auf eine dauerhafte Friedensordnung sich verständigen. Damit nicht Krieg und Chaos, sondern eine Friedensordnung, eine Pax Euroasiatica, die Zukunft unserer Zivilisation bestimmen.